ich glaube, es ist, der ist so unsicher, dass er Angst hat vor einer Frau mit Erfahrungen.
Mm.
Denn ja, einer Frau, ja, die vielleicht ja Widerworte gibt oder auch mal was sagen will.
Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Gedankengang, den ich hatte, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe. Ich habe nämlich versucht, mich zu erinnern, warum ich ältere Männer geil fand. Weil das ist absolut jetzt gerade gar nicht mehr der Fall.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragonsoße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil ich bin immer noch in meiner
fancy
Küche.
Fancy Hausmannskost.
Ey, richtig geil. Da habe ich mich sehr gefreut über das Rezept.
Ist für mich so ein Premium-Almansalat einfach.
Ja, wirklich, ist es
also,
auch.
Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel
köstlich
in den Salat zu schmeißen. In Kombination, aber klingt mega lecker nach so einem richtig, so einem Sommersalat.
Dieser grüne Spargel zusammen mit dem gerösteten Lachs, mir läuft schon wieder das Wasser zusammen im Mund. Das ist so lecker gewesen. Dein Gericht kann es nicht toppen. Kann es nicht.
Nee, kann es auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Diesmal hast du einfach gewonnen.
Ich hab gewonnen.
Ich versuch's erst gar nicht. Das klingt wirklich nach dem besten Rezept. ja, mit HelloFresh kriegt ihr wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, es kommen alle Zutaten in genau der Portionen schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, auch was Verpackung angeht. Und ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher. Wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil.
Ich finde auch vor allem HelloFresh, also gerade mit Kindern geil, weil also ich tappe oft in diese Falle, dass man sagt, oh, was soll ich denn jetzt schon wieder kochen? Weißt du, man muss ja dauernd kochen, wenn man Kinder irgendwie hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer ins Restaurant gehen. Und trotzdem will man aber Abwechslung zu Hause haben. Und da ist HelloFresh wirklich eine geile Alternative. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so der heftigste Kochprofi ist. Also ich würde sagen, ich kann gut kochen, aber man hat halt so seine speziellen Küchen, die man kann. Und den Rest, da denkt man, ach, das mache ich nicht, so viel Aufwand. Und mit HelloFresh kann man auf jeden Fall in der Welt der Kulinarik viel dazulernen. Absolute Empfehlung.
Mit dem Code HFVibers, alles groß geschrieben, HFVibers, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf. Und natürlich ist der Code für neue und auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, super heißen, brandaktuellen Folge Vibers mit der wunderschönen, frisch aussehenden Toya Diebel und der gefühlt gerade aufgestandenen Leila Lowfire. Du siehst frisch aus. Also ich sehe hier unsere Köpfe nebeneinander und denke mir so, was machst du eigentlich im Leben richtig? Aber wahrscheinlich ist die Antwort einfach
Schminke.
Es
ist einfach Schminke. Du musst einfach sehr viel Schminke benutzen, um deine Trauer und deine Müdigkeit hinfortzuwischen. Ich fühle mich einmal richtig ausgematscht und dann regnet es auch noch so doll. In Nordrhein-Westfalen ist ja seit ein paar Tagen wirklich Land unter. Das ist total crazy. Also es ist ja eine reinste Suppe, die hier vom Himmel kommt. Man kann eigentlich gar nicht rauskommen. Und das ist ein riesiges Problem. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist, aber hier sind ja noch Kita-Ferien. Ey, und die Kombination Kita-Ferien und es kübelt Eimer aus dem Himmel ist eine Scheißkombination.
Das ist so ein bisschen Corona-Vibes, oder?
Das hat richtige Corona-Vibes, nur dass du kannst nicht mal heimlich irgendwie rausgehen, weil du einfach klatschnass bist. Das ist echt crazy.
Boah, krass, ja. Ja, ich habe die Geschehnisse bei Wacken gespannt mitverfolgt. Also ich wurde ja dieses Jahr nicht eingeladen.
Ich auch nicht.
Deswegen bin ich davon jetzt mal nicht direkt betroffen, sage ich mal. Aber es hat mir natürlich sehr leid getan.
Ach, die feine Dame geht nur zu Wacken, wenn sie eingeladen wird. Ah.
Toja, soll ich dir mal was sagen? Ich war noch nie auf einem Festival. Einfach so.
Bitte?
Noch nie in meinem Leben.
Boah, weißt du was, dass die 18-jährige Toja dir jetzt voll die hätte dir jetzt voll die Nackenschelle gegeben einfach. Weißt du, dass ich mein ganzes Taschengeld dafür zusammengekratzt habe? Was ich alles gemacht habe, um auf Festivals zu kommen, das hat ja immer 3 Tage, war ja auch immer so teuer, über 100 Euro. Das war für mich eine Summe, die war einfach galaktisch. Weißt du, dass ich mir Bändchen dass ich die Schnipsel, die abgeschnitten haben von den Bändchen, von den Festivalbändchen, dass ich die gesammelt habe und zusammengenäht habe, um da reinzukommen. Weißt du, dass ich meine Hand in die kleinsten Löcher habe versucht reinzustecken, um fremde Festivalbändchen über mein eigenes Handgelenk drüber zu stülpen? Und das habe ich sehr oft gemacht. Ich bin auch schon über Zäune geklettert. Ich sag nicht, bei welchem Festival. Ich bin sehr oft über Zäune geklettert.
Okay. Ja, also ich meine, ich hatte halt früher halt auch nie die Kohle dafür, auf Festivals zu gehen. Also es war so weit von meinem Budget entfernt, dass ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe, irgendwie einen 3-stelligen Betrag für ein Ticket auszugeben, weil das war ungefähr die gleiche Summe, von der ich jeden Monat gelebt habe.
Ja, aber wie bist du denn dann da reingekommen?
Naja, das erste Mal, dass ich auf dem Festival war, war, glaube ich, 2013, Rock am Ring, und da habe ich moderiert.
Ach so.
Also,
ja, ja, okay.
Weißt du, ich wurde dann irgendwie dafür bezahlt, hinzugehen. Deswegen, vorher war das für mich gar keine Option, weil ich nie die Kohle dafür hatte. Also abgesehen davon, dass ich mit ihr Gehalt, was ich bei Rock am Ring als Moderation bekommen habe vom SWR, sag ich mal hier.
Hättest du mal schwer, hättest du ja auch kein Ticket leisten können.
Geld, wie die Öffentlich-Rechtlichen das nennen.
Ich war voll das heftige Festival-Chick früher. Zwar, ich durfte ja gar nicht gehen. Ich wurde ja ganz, ganz streng erzogen und ich durfte überhaupt gar, Festival war so das Teufelsküche sozusagen. Da durfte ich auf gar keinen Fall hingehen. Und das erste, was ich gemacht habe mit 18, ist, dass ich quasi das Geld, das ich fürs Abitur bekommen habe, halt, ich weiß nicht, wie viel das damals war, wahrscheinlich von allen insgesamt, ich sag jetzt einfach mal 500 Euro, und ich habe quasi das ganze Geld, das ich bekommen habe, um das in meine zukünftige Ausbildung zu stecken oder den Führerschein. Ich war auf 7 Festivals.
Wow.
An dem Jahr, weil ich 18 war und endlich die Freiheit hatte. Und dann war ich auf dem Splash und auf dem Meld und was gibt's denn alles? Rock im Park und Southside, Hurricane. Oh, ich sag's dir, ich war eine richtige Festivalmaus.
Ja, krass, ja. Ich meine, ich war ja dann auch auf sehr, sehr vielen Festivals so. Aber da war ich halt viel älter. Also da, ja, was heißt viel älter, ne? Also 2013 war ich ja auch nur 22 oder 21.
Aber dann ich war halt 19.
Ja, aber dann so im Anschluss, als ich dann halt auch super viele Leute kannte, dann bin ich halt immer so auf Festivals gegangen. Und ich muss auch sagen, früher hätte ich das vielleicht noch gemacht, einfach so auf ein Festival zu gehen und zu campen und da zu saufen und keine Ahnung was. Aber als ich 21 war, hatte ich schon so eine krasse Abneigung gegen besoffene Männer. Also ich sage auch wirklich besoffene Männer.
Ja,
Dass für mich gar keine Option mehr war, irgendwo auf dem Field Zeit zu verbringen. Ohne die Option zu haben, jederzeit irgendwo hingehen zu können, wo weniger Leute sind und wo vor allem weniger besoffene Menschen sind.
Krass, ich fand das geil. Ich wollte ja auch selber einfach die ganze Zeit besoffen sein. Es ging eigentlich nur von Bierbong zu Bierbong. Es ist auch so ein Ding, ne, dass man einfach auf dem Zeltplatz, ich meine, das war ja auf dem Gelände selber konnte ich ja logischerweise mir gar nichts leisten. Deswegen musste man sich ja schon auf dem Festival, also auf dem Campinggelände so zulöten, dass man auf jeden Fall so einen Bunker hat, so einen innerlichen Leberbunker, damit man die nächsten 2 Stunden besoffen sein kann, ohne Geld auszugeben. Das heißt, man ist eigentlich vom Bierbong zu Bierbong gelaufen, also von Zelt zu Zelt, um da irgendwie zu schnorren. So war das.
Krass,
und es war crazy. Und es ist auch im Nachhinein irgendwie so ekelhaft.
Das klingt für mich nach dem absoluten Albtraum.
Ja, heutzutage Albtraum. Das ist ja einfach so ekelhaft, dieser Bierschlauch vor allem, ne? Der ungefähr wahrscheinlich in 10 Minuten so von 5 verschiedenen
Herpesmündern
abgeschnubbert wird. den steckst du dir dann auch noch rein. Man hat irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht, weißt du, die ganzen Dixie-Klos, keiner wäscht sich die Hände, Desinfektionsmittel war damals ja noch gar nicht on vogue. Also es ist echt crazy gewesen. Also heute, ich meine, ich hasse ja auch Zelten und so, und ich gehe ja nicht mehr zelten. Wahrscheinlich, weil ich auf zu vielen Festivals war. Ich war einfach zu oft, zu lange durchgenässt und gebraten. Ey, noch schlimmer, wenn es nämlich so heiß ist auf dem Festival. Und du morgens um 6 aufwachst, total besoffen noch, und bist quasi schon so durchgebraten, so gedünstet in deinem eigenen Zelt, kannst nicht mehr pennen, weil es so heiß ist.
Also ich muss ja sagen, ich habe 2013 war auch das Jahr, wo ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken für mehrere Jahre. Deswegen.
So früh schon.
Deswegen kannte ich halt dieses Festival-Feeling nie, wo man halt dann selbst auch besoffen ist und dann irgendwie andere besoffene Menschen sieht und ey, cool. Also im Gegenteil, ich habe leider echt, also die Sachen, diese Field-Erfahrungen, die ich gesammelt habe auf Festivals, die waren vor allem.
Die hast du gar nicht.
Nee, die waren vor allem richtig unangenehm, weil ich halt stocknüchtern war und dann da besoffene Typen waren.
Ja, das darf man nicht sein.
Deswegen habe ich das nie so, ich dachte mir immer so, warum bezahlen Frauen Geld dafür, auf dem Festival
sich eigentlich durchgehend belästigen
ja,
zu lassen.
Weißt du, es ist so, hey, heute gehe ich mal auf den Ballermann und guck mal, ob die Touristen mich cool finden. Weißt du, irgendwie,
ja, ja.
Das ist irgendwie so, das, ich fand es wirklich so schlimm und ich habe mich sehr oft mit Leuten, wenn ich dann mal irgendwie auf dem Field war, habe ich mich sehr oft mit Menschen gestritten und mit Männern. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so verallgemeine. Und ich habe wirklich auch so, selbst bei Wacken, wo ich echt auch das Gefühl hatte, dass die Crowd noch mal ein bisschen anders ist, weil die halt so ein Unity-Gefühl haben.
Das Festival eigentlich.
Ja, selbst da habe ich mir irgendwie meine Lieblingsband angeschaut, ganz normal vor der Bühne, weil ganz ehrlich, ich war schon so oft auf der Seite von der Bühne bei einem Konzert. Das ist die beschissenste Position, die du haben kannst. Das Konzert klingt einfach komplett kacke.
Ja.
Du hörst einfach so. Also du hörst halt nicht das, was die Leute vor der Bühne hören. Das ist einfach, es macht halt gar keinen Sinn, ein Konzert von der Seite anzuschauen. Deswegen, wenn ich eine Band cool fand, habe ich sie immer von vorne angeschaut.
Na, ich war auch immer, ich war halt immer beim Pöbel. Ich durfte nirgendwo anders. Tut mir leid, VIP-Layla. Ich war immer beim Pöbel.
Ja, aber ich wollte es nur noch mal sagen, falls ihr denkt, das ist mega cool, auf der Seite von der Bühne zu stehen, ist es halt nicht. Und dann war ich vorne und habe halt irgendwie voll geheadbanged und dann kamen so Typen, die mich schon so eingekreist haben, weißt du? Also, ja, egal, ich muss da jetzt nicht drauf eingehen. Aber es war auf jeden Fall richtig nervig und das sind so die Sachen, an die ich mich erinnere, jedes Mal, wenn ich irgendwie so auf dem Field war. Deswegen für mich absolut unnachvollziehbar, wie man als Nicht-VIP auf dem Festival gehen kann. Nein. Aber ja, wie man als Frau sich dem halt aussetzen kann, ohne ab Tag 2 einfach nur noch, sobald man nach der Uhrzeit gefragt wird, jemanden aufs Maul zu hauen.
Ja, also so krass war es bei mir
halt
nicht.
So
krass war es bei mir nicht und ich war wirklich über Jahre lang auf Festivals. War gar nicht jetzt so ironisch gemeint, ich war wirklich auf allen möglichen Festivals in ganz Deutschland, weil ich es einfach so halt nie durfte und dann einfach ausnutzen wollte. Und ich habe meine Erfahrung ist eher gewesen, je größer das Festival und je alternativer von der Mucke, desto schlimmer war es. Also auch von dem Publikum. Wacken zum Beispiel, was ja eigentlich ein extrem männerlastiges Festival ist, war für mich eins der angenehmsten Festivals und ich war da mehrere Male, auf dem ich je war.
Jetzt kommt Werbung.
Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze.
Und das muss nochmal versteuert werden, ne?
Also das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil
die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und zeigt vor allem auch immer wieder Alternativen. Also wenn nach einem Jahr ein besseres Angebot da ist, dann wird dir das vorgeschlagen. Probiert es einfach mal aus, ladet euch die App runter. Ihr könnt natürlich durch uns ein bisschen was absahnen und zwar durch den Gutscheincode MILF54. Alles groß geschrieben. MILF54, was ein toller
54
Gutscheincode.
54 als Zahl.
Genau, 54 als Zahl, was ein toller Gutscheincode. Da könnt ihr zum Beispiel zwei bestehende Versicherungen, die ihr schon habt, einfach hochladen und dann bekommt ihr einen 30€ Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Zalando, Douglas oder Ikea. Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Full Force zum Beispiel auch ein Festival, wo eigentlich nur Kerle sind. Auch sehr angenehm gewesen.
Voll, voll.
Eins der schlimmsten Festivals, wo ich auf jeden Fall, und da war ich ganz oft, ist auf definitiv Rock im Park, Rock am Ring. Das ist wirklich Vollkatastrophe. Ich glaube auch, dass angenehme Menschen dort einfach so zu Müllmenschen werden. Das ist wie so ein Virus, so ein Festival-Virus, der da durchgeht, weil die Leute dann ja auch in wie so eine Zauberkugel steigen und mit dem ersten Bierschlauch so zu totalen Aliens werden, die auch noch irgendwie mega scheiße. Also man hat ja auch so ein Scheiß-Outfit einfach dabei. Ich habe das Gefühl, so die meisten Leute überlegen sich, kann ich mitnehmen und anziehen, dass ich
aber
besonders scheiße aussehe.
Aber Männer haben doch gar keine Oberteile dabei, oder? Bei Rock am Ring und Rock im Park.
Ja, und sich irgendwie anmalen und es ist auf jeden Fall irgendwie hier Bier rein, Bier raus anmalen. Ja, also der Rock am Ring, Rock im Park und alles stinkt nach Kotze und Pisse und so. Das fand ich schon immer richtig heftig.
Hast du schon mal jemanden heißen kennengelernt auf dem Festival, Toja?
Ja, ich habe immer several people darum gemacht auf jeden Fall. Egal wie schlimm das Festival war.
Ich möchte deine Geschichten hören.
Oh, hat nichts mit Glanz und Gloria zu tun. Also ich war ja auch immer in der Turbo-Jugend, muss ich dazu sagen, ne? Und Turbo-Jugend ist halt, also von Turbo Negro quasi der Fanclub, sag ich es mal vereinfacht. Jeder hat eine Kutte an, das sind die Leute auf dem Festival, die eine Jeanskutte anhaben. Und jeder hat so sein Chapter. Ja, wie soll ich sagen, die Turbo-Jugend hat so ein Manifest und eigentlich besteht dieses Manifest darin, dass du einfach immer zu jeder Tages- und Uhrzeit deine Kutte anhast. Egal wie vollgekotzt die quasi ist, du darfst sie nicht waschen. Und auch eine Regel ist, du musst irgendwie saufen und ich glaube, du musst auch irgendwie, du musst mit anderen rummachen. Also es ist auf jeden Fall relativ banales Manifest, was sehr einfach zu erfüllen ist, sage ich mal, vor allem auf dem Festival. Man kann sich sehr leicht merken und das Ding ist halt, dass wenn du dann deine Leute siehst auf dem Festival und auf jedem Festival läuft jemand von der Turbo-Jugend rum, dann ist es also vor allem im Frühjahr ist man dann auf jeden Fall wieder zusammen rumgehangen und ich muss schon sagen, das war schon teilweise sehr heftig so. Also ich meine, ich war dann auch sehr jung und ich war schon immer angezogen von so Extremen und war auch voll krass Fan von Turbo Negro und das war dann einfach so eine Community, wo es halt einfach nur um Exzess geht. Und ging, ich glaube, heutzutage ist die Tourjugend gar nicht mehr so aktiv. Das kriege ich wahrscheinlich lauter so Hassmails. Doch! Jedes Wochenende treffen wir uns und du fehlst. Ja, das war auf jeden Fall eine heftige Zeit und ich glaube, deswegen habe ich das auch so gelebt. Also, weil ich das, weißt du, das war gefühlt so meine Aufgabe. Jeder hat ja dann auch so ein Gangname quasi. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, aber ich war mal Tyra Cock. Also, es war klar, dass dein Name irgendwas, es muss irgendwas Anzügliches sein. Nur dann kannst du ein echtes Member sein. Irgendwas mit Captain und Cock. Und,
oh mein Gott, ich bin total,
auf jeden Fall
ich bin total
Cock.
Ekstatisch, weil ich gerade so viel über deine Gang-Vergangenheit erfahre.
Ja, ja. Kutte hängt immer noch fein säuberlich im Schrank. Ich habe sie nie gewaschen, wie angegeben. Ist auch richtig schön alter Festival-Schlons dran. Und ich habe das auf jeden Fall ausgelebt und ja, habe auch mit sehr vielen Leuten da rumgemacht. Am liebsten auch mit Leuten, die eine Kutte anhatten.
Und wurdest du da so irgendwann offiziell exmatrikuliert, einfach als du beschlossen hast, kein Mitglied dieser Gang mehr zu sein?
Ich glaube, du wirst automatisch exmatrikuliert, wenn du es wagst, deine Kutte irgendwie, also man darf die ja nicht verkaufen oder wegschicken. Also das ist so, da bist du wirklich, dann bist du ausgestoßen, glaube ich. Du darfst sie nicht verkaufen oder so. Ich weiß nicht, irgendwann konnte ich nicht mehr so viel damit anfangen, muss auch dazu sagen, dass die Band war ja eine sehr extreme Band auch. Wie gesagt, ich hatte da einen großen Hang zu. Ich sehe die Band auch heute anders als damals, aber das ist ja bei den meisten Dingen so im Leben, dass man den Kontext von damals heute vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Der Frontsänger Henk van Halvete, der ist auch tot. Ich weiß gar nicht, ob er dann wirklich an den Konsequenzen seines Konsums gestorben ist. Ich glaube aber schon. Also der war stark heroinabhängig, mehrere Bandmember. Ja, der ist November 21 gestorben und der Frontsänger wurde ersetzt. Ich war dann lustigerweise in Berlin vor 3 Jahren auch nochmal oder vor 2 Jahren vor 4 Jahren, ist auch egal. Ich war auf jeden Fall nochmal mit 9 Frontsängern in Berlin nochmal auf dem Konzert, um das nochmal so zu leben. Hab mich auch damals genauso es war vor Kindern, also war es vor 4 Jahren oder so, komplett nochmal abgeschossen.
Dann würde ich sagen, war es hoffentlich vor 5 Jahren.
Ja, also auf jeden Fall so, vor 5 Jahren, vor der Schwangerschaft logischerweise. Ja, vor 5 Jahren, krass, ist das schon so lange her, ey. Ja, war in Berlin das letzte Turbo Negro Konzert und es war so krass, weil ich hatte da auch, ich weiß gar nicht, wen ich da kannte. Die Person, wegen der ich auf der Gästeliste war, hat auf jeden Fall gesagt, ey Toja, ich weiß doch, du bist so riesiger Fan, komm, wir gehen mal hoch Backstage. Und ich weiß, ich habe gar nicht mehr so den, soll man sagen, so ein Fame Struck, aber bei Turbo Negro schon. Und ich weiß noch, dass ich dann so voll aufgeregt war, wo ich total besoffen war. Ey, dann bin ich da hoch mit einem Kumpel, mit Felix. Und wir sind da hoch, beide total lattenstramm und haben gedacht, wir gehen jetzt da hoch und es ist so Rock'n'Roll-Party unseres Lebens. So Koks, alles da. Wir haben gedacht, es wird jetzt so die Nacht unseres Lebens. Und ey, wir kommen da hoch und waren so gefühlt die Einzigen, die überhaupt besoffen waren. Alle anderen, auch die ganze Band, so total gechillt, mega nett, mega höflich. Also, man sind halt auch alles Familienväter mittlerweile und irgendwie gesettelt und ich glaube auch teilweise trockene Alkoholiker und so. Also, ja, es ist einfach ein Chapter, ein abgeschlossenes Chapter so. Aber auf jeden Fall, die waren alle hart drogenabhängig und damals hat man es halt irgendwie noch gefeiert und ich meine, der Frontmann ist tot, deswegen, man kann es auch gar nicht mehr so feiern und irgendwie. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob die Turbo-Jugend, ob das, kann sich mal jemand melden, der noch in der Turbo-Jugend ist und vielleicht aktiv ist auch und welche, vielleicht eine leitet auch sogar, wie das so ist, also ob das noch, ob ihr da noch irgendwie was macht, weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mit dem toten Frontsänger, mit Henk, ist das irgendwie gestorben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu geeky auch alles hier ist, wenn Leute das gar nicht kennen.
Also ich find's spannend.
Ja. Es ist auf jeden Fall eine krasse Zeit für mich gewesen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, diese Gangzugehörigkeit, wenn man die Kutte dann angezogen hat, also es war ja nicht nur auf Festivals, sondern ich bin ja teilweise auch auf Partys mit der Kutte gegangen oder auf Konzerte sowieso. Es war auch so eine Regel quasi, dass wenn du halt irgendwie so zu großen Events gehst, dass du halt die Kutte an hast. Und die hatte ich halt dann immer an, so, ne? Und das war einfach cool, Leute dann halt zu sehen, weil man sich dann da so identifizieren konnte, so, hey, wenn man überhaupt noch reden konnte, hey.
Krass, ey. Ja.
Wurde in Deutschland übrigens von Bela B. gegründet, die Turbo-Jugend.
Okay, interessant. Mhm.
Naja, ein Schwank aus meiner Jugend. Jetzt
sitze
ich hier.
Das ist so krass, was du immer aus deiner Vergangenheit mitbringst. Da komme ich mir echt immer so ein bisschen so normal vor. Das ist angenehm.
Was kommst du dir da vor?
Normal? Ja, so eine ist so
eine. Ach, war ja auch normal.
Ja, war ja auch normal. Aber ich weiß nicht, also so, ich habe schon das Gefühl, dass das alles bei dir nicht so lange her ist wie bei mir, weißt du?
Ja, aber du hast ja gerade an meiner Erzählung gemerkt, ich habe gesagt, so, ich war vor 2 Jahren bei dem Konzert, es ist irgendwie 5 Jahre her, vielleicht ist es auch 6 Jahre her. Also es war in Berlin auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also auf jeden Fall vor 5 Jahren. Also es ist auf jeden Fall, die Dinge sind meist länger her, als ich das fühle. Also mein Exzess-Dasein, es fühlt sich immer an, als wäre es gar nicht so weit her, aber ey, guck mal, ich war das letzte Mal besoffen 2018. Muss man sich mal vorstellen.
Ich finde, das ist nicht so lange her.
Ja, für mich ist das schon lange. 5 Jahre fast. Das ist schon. Also, ich habe mal was getrunken zwischendurch, aber ich war nie wieder betrunken. Seitdem.
Traurig eigentlich.
Nein. Weiß ich gar nicht. Ich vermisse, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich trinke ja ab und zu mal ein Glas Wein oder so, aber ich habe immer davor Angst gehabt, überhaupt wieder mal ein Glas Wein zu trinken, weil ich immer dachte, ach, dann will ich bestimmt 5 trinken. Weil früher war das auch so. Ein Glas Wein hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich musste halt 5 trinken, damit es überhaupt, sonst hat es, für mich hat Trinken gar keinen Sinn gemacht. Und heutzutage ist es irgendwie so, dass ich, wenn ich das zweite dann in der Hand habe, dass ich mir schon denke, so, jetzt merke ich es im Kopf, das mag ich nicht. Und immer, wenn ich am nächsten Morgen aufwache, denke ich mir, boah, ey, zum Glück hast du keinen Kater. Mhm. Also nach einem Glas hat man auch sehr wahrscheinlich keinen Kater, aber ich habe das noch so in mir drin, dass wenn ich morgens aufwache danach, dass ich mir denke, so, oh geil, ich habe keinen Kater. Weil es einfach dieses Gefühl, einen fetten Kater zu haben, das war einfach so beschissen für mich am Schluss. Ja, will ich einmal nicht mehr missen, will ich einmal nicht mehr.
Soll ich dir was sagen? Ich mag mich voll gerne, wenn ich einen Kater habe.
Was machst du?
Ich mag mich voll gerne, wenn ich einen Kater habe, doch.
Wirklich? Warum? Aber so ein kleines Katerchen oder?
Ja, nee, schon so ein bisschen, also so ein mittleres Katerchen. Ne? Also so, dass es einem nicht körperlich so schlecht geht, dass man nicht mehr überlebensfähig ist, sag ich mal, oder so einen Alltag bewältigen kann. Bei mir ist es ja meistens auch so, wenn ich da mal Alkohol getrunken habe, dann heißt das trotzdem, dass ich morgens aufwache um die gleiche Uhrzeit, wie ich jeden Morgen aufstehe und trotzdem die gleichen Sachen mache, die ich jeden Tag mache. Deswegen, also ich habe da nicht irgendwie, ich kann da nicht ausschlafen oder so. Aber irgendwie, ich mag das, keine Ahnung. Ich bin dann immer so, ich habe dann immer so einen krass trockenen Humor. Und ich finde mich dann auch lustig. Und ich unterhalte mich dann auch. Also ich bin von mir selbst unterhalten, wenn ich verkatert bin. Und ich mag das einfach.
Aber ist das nicht ein Trugschluss? Also ist das nicht so Restalkohol, der dich denken lässt, dass du irgendwie chatty bist und eigentlich bist du es gar nicht und laberst nur Scheiße?
Nee. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis so, dass meine Freunde das extrem feiern, wenn ich verkatert bin.
Okay, aber ich glaube, es hat tatsächlich, weil ich habe mich natürlich damals sehr viel damit beschäftigt, als ich aufgehört habe zu trinken, wieso man wie wo ist und wieso man sich wie wann fühlt und so. Und dieses einen Kater zu haben, das ist ja, auf jeden Fall hast du ja noch Alkohol im Blut. Also du hast ja so einen Rest, der deine Nervenbahnen auch beeinflusst. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun.
Du willst mir das gerade so absprechen, aber das finde ich nicht gut. Ich mag mich zum Beispiel gar nicht, wenn ich betrunken bin. Also ich finde betrunkene Layla, finde ich einfach nur nervig. Ich werde halt überhaupt nicht sozialer, wenn ich betrunken bin. Im Gegenteil, ich werde eigentlich so ein bisschen so bratty und gar nicht
was
so.
Was denn bratty?
Naja, so ein bisschen so pratzenmäßig halt.
Assi, oder?
Ja, gar nicht unbedingt, ja, vielleicht auch assi, aber so ein bisschen
prollig.
So. Ja, und auch so, dann lasse ich mir halt gar nichts mehr sagen und dann bin ich die ganze Zeit anti.
Trotzig.
Und so, ich werde überhaupt nicht so, trotzig. Ich werde überhaupt nicht sozial, wenn ich betrunken bin und ich werde auch irgendwie nicht williger oder sonst irgendwas, was man einem so unterstellt, sondern ich werde halt das absolute Gegenteil. Ich werde total unsozial und bin einfach nur noch genervt davon, dass ich irgendwo bin, wo andere Menschen sind.
Ja, deswegen, gut, das ist ja unterschiedlich, ne? Manche Leute werden ja voll aggro. Also kennt ja jeder aus dem Freundeskreis auch, dass es Leute gibt, die dann so ganz, also die wirklich Konflikt suchen. Mhm. Und dann gibt's andere, die total schmusig werden und ja, das ist halt einfach so die Gefahr, dass halt jeder irgendwie anders reagiert, ne? Ja, wenn man das halt auch noch dann mag, wenn man besoffen ist, das ist ein Problem. Ich glaube, dass du magst, wenn du einen Kater hast, das ist gar nicht so das Problem. So, das Problem ist ja eher, wenn man sich mag, wenn man besoffen ist.
Ja, total.
Dann versuchst du ja besoffen zu werden. Vielleicht kann man dir irgendwas geben, dass du einfach nur einen Kater hast.
Ach, nee, also so gerne habe ich das dann auch nicht, aber Toja, bevor wir hier wieder komplett abdriften, haben wir noch was offen. Ja, wir haben noch was offen von letzter Woche. Und zwar, ich mach's kurz. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich habe nämlich im Urlaub eine Nachricht bekommen von einem, ich will es gar nicht Ex-Partner nennen, weil so lange waren wir ja gar nicht am Start, aber von jemandem, mit dem ich vor sehr, sehr langer Zeit mal kurzzeitig zusammen war. Und jetzt
aber
muss ich mal
kurz liiert, richtig?
Ja, schon. Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, wie alt ich da war. Ich glaube nämlich, ich war dort auch so 20 oder 21, also sehr jung. Und er war damals so, ich glaube so Anfang 40.
Okay, ja.
Und er hat mir so eine Nachricht geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, was drin stand, aber auf jeden Fall
war... Also jetzt hat er die Nachricht geschrieben?
Ja, vor ein paar Wochen. Ja. Und dann hat er Bilder mitgeschickt von damals. Von uns.
Von euch?
Ja, von uns. Das waren so unterschiedliche Bilder, die wir irgendwie, weißt du, so normale Pärchenfotos, die man dann so machte irgendwie. Aber auch so ein Foto, wo ich halt oben ohne war. Und ich war einfach nur so, ich hab uns
das
so...
Das ist Anfang 50 quasi.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und dann habe ich mir das nur so angeschaut und war so, denkt er, dass das in Ordnung ist? Also denkt er jetzt, weißt du so, ich meine, wenn man in der Situation ist, ist es ja nochmal was anderes, ne? Und es war auch, keine Ahnung, 2012, 2013, 2014, ich weiß es nicht mehr, ne? Auf jeden Fall war das auch eine andere Zeit. Da hatte man auch weniger Bewusstsein für Dinge. Aber denkt er jetzt noch? Heute, 2023, dass das in Ordnung ist.
Ist das klassischer Boomer eigentlich? Ist das nicht so ein richtiges Boomi-Alter?
Keine Ahnung, es hat gar nichts mehr mit diesen Menschen zu tun, ne?
Können wir dem Namen geben, einfach damit wir ihn ein bisschen ansprechen können?
Nee, lieber nicht. Ich will eigentlich gar nicht mehr, dass dieser Mensch einen Namen hat.
Wie bei solchen Namen?
Nein,
ich kann es ja nicht wissen.
Der Mensch hat keinen Namen. Man darf
der Mensch hat keinen Namen. Aber wir müssen mit ihm ja sprechen.
Nein, wir müssen nicht mit ihm sprechen.
Der Boomer.
Der Boomer, von mir aus, der Boomer. Ja, und ich habe mir diese Nachricht angeschaut und diese Fotos, die da angehängt waren und dachte so, das ist doch irgendwie ein bisschen weird, oder? Also schickt dieser Typ mir jetzt diese Nachricht und diese Fotos und denkt sich dann so, ja, cool.
Von was ist deine Erwartung, wenn er dir ein Bild von dir oben ohne schickt? Was erwartet er, was du schickst? Dass du dann zurückschreibst, oh geil, meine Titten. Oh.
Nein, also ich muss dazu sagen, man hat gesehen, dass ich oben ohne war, aber meine Titten waren nicht mit drauf auf dem Foto. Aber es war offensichtlich ein Foto, was in der Situation entstanden ist, wo ich nackt war.
Aha.
Ja, und irgendwie, ich habe uns so nebeneinander gesehen und ich habe diese Baby-Layla einfach gesehen. Man kann es nicht anders nennen. Ich sah aus wie ein großes Kind, sage ich mal. Und dann diesen alten Typen daneben und war einfach so, wow, das hittet nochmal so ganz anders. Irgendwie mit so 10 Jahren Abstand. Und das hat mich halt irgendwie auf dieses Thema gebracht, was ich schon lange irgendwie wieder in den Podcast mitnehmen wollte. Weil ich ja bei Besser als Sex super viel darüber gesprochen habe, dass ich sehr gerne mich mit älteren Typen treffe.
Okay, damals.
Mhm. Und jetzt bin ich Anfang 30 und kann das absolut gar nicht mehr nachvollziehen. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der, ich sag mal, mehr als 10 Jahre älter ist als ich, dann muss es schon jemand sein, der extrem aufgeklärt ist. Weil ich allein von dieser Einstellung her könnte ich das keine 5 Minuten mehr aushalten.
Ja, ich würde das nicht über einen Kamm scheren, aber man hat natürlich in den verschiedenen Generationen ein größeres Potenzial für Unverständnis. Also, das sehe ich auch so. Ich glaube, was aber ein maßgeblicher Unterschied ist, ist das Alter jetzt. Also, ich finde, je älter man wird, desto irrelevanter wird ja ein Altersunterschied. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung. Also, eine Frau, ich spreche jetzt einfach mal als Beispiel, eine Frau, die 20 ist, die jemanden datet, der Anfang 40 ist, ist für mich ein Unterschied, als wenn eine Frau 40 ist und der Typ ist Anfang 60. Weißt du, was ich meine?
Also ich sehe das komplett gegenteilig, weil...
Wirklich?
Ja, weil ernsthaft...
Ich nicht.
Als ich 20 war, ne, und die Typen von mir aus 40 waren, dann fand ich die noch sexy und dann waren die noch so, noch nicht steinalt. Die Typen, die jetzt, also die früher 40 waren und die jetzt irgendwie 50 oder 60 sind, die gucke ich mir an und denke mir so, boah, das war aber kurz vor Ablaufdatum.
Ja, aber also es hat doch aber was damit... Also eine Frau, die Anfang 20 ist... Das ist ja eine Frau, die gerade erwachsen geworden ist, muss man ja einfach so sagen. Die ist noch nicht lange erwachsen. Und ich glaube, dass wenn ein Mann, der Anfang 40 ist, sich interessiert für eine Frau, die gerade erst erwachsen geworden ist, dann ist das in meiner Wahrnehmung zumindest ein anderes Interesse. Also das Interesse hat in vielen Fällen, glaube ich, einen anderen Ursprung, als wenn ein Mann, der Anfang 60 ist, mit einer 40-Jährigen zusammenkommt.
Ich weiß, was du sagen willst. Es ist natürlich kein, also es, dieser Machtfaktor ist einfach weniger gegeben, wenn die Frau 40 ist und der Mann 60. Und dann ist es eben auch nicht so eine Art Ausbeutung oder so, die man dem Typen unterstellen kann, weil man denkt, eine 40-jährige Frau ist schon sehr, sehr mündig. Jetzt eine 20-jährige Frau ist eben noch nicht auf dem Level und ist noch sehr empfänglich für jegliche Art der Manipulation auch. Und ich verstehe, was du meinst. Ich denke immer nur so, wenn du das so erzählst, denke ich immer so aus meiner Perspektive. Und ich kann dir sagen, dass ich jetzt nicht mir denken würde, also klar, weißt du, wo die Liebe hinfällt, ne? Es gibt immer noch die kleinen Ausnahmen. Das ist halt einfach so, dass du dich halt einfach in jemanden verliebst und der ist dann halt einfach 20, 30 Jahre älter als du. Und das ist einfach so. Das kann natürlich total passieren, aber davon sprechen wir jetzt heute gar nicht, ne? Wir sprechen jetzt gerade so von diesem grundlegenden Ding, was ja...
Naja, wo es kein Interesse am Menschen gibt, sondern dass es da hat das Alter eine spielt das Alter eine große Rolle. Und Das finde ich einfach das, was ich schwierig finde. Ich wollte gerade sagen, dass ich selbst in meinem Bekanntenkreis, ich will es gar nicht sagen, wie eng, aber da ich kenne zwei Typen, die beide explizit sehr, sehr junge Frauen daten wollen. Also nicht nur wollen, sondern auch daten. Das sind Männer, die sind Anfang, Mitte 40, die daten gerne Frauen. Und ich meine, du kannst sowas, die daten vor allem über Tinder und Bumble und Hinge und etc. Und da kannst du ja Alter eingeben. Und ich habe das schon gesehen, dass da eine Altersgrenze bis 25 gezogen wird. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Mhm. Ich habe da gesagt, Alter, du bist Anfang 40 und dein Maximum Alters 25. Ich glaube, du hast nicht mal eine Tassen im Schrank. So, und da ist bei Männern, also gerade bei denen, die übrigens also eigentlich super coole Typen sind, aber seit ich das gesehen habe, da kann ich dir sagen, ist meine Einstellung, auch wenn das Freunde sind, die hat sich ein bisschen geändert. Weil ich mir denke, so, woher kommt das, dass du eine Frau unter 25 daten willst? Weil, was ist der Grund? Das sind Frauen, und ich kann es jetzt nur auf dieses Beispiel münzen, die man leicht, wie du es gerade gesagt hast, manipulieren kannst. Das sind Männer, vielleicht jetzt nicht der explizit, aber ich habe das eben auch schon mitbekommen, das sind Männer, die gerne Dinge erklären, die gerne die Frau leiten, die selbst Anerkennung für ihr Wissen und für ihre Erfahrung haben möchten. Und also je jünger eine Frau ist, desto weniger weiß sie halt, es ist halt so. Du sammelst Erfahrungen mit dem Alter auch. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du denen besonders viel noch mitgeben kannst, sehr groß. Und das ist was, was ich einfach so finde. Mhm. Weil da hat's, ich weiß nicht, ob es immer nur was mit was Körperlichem zu tun hat. Also auch, es gibt Männer, die stehen auf sehr androgyne, sehr junge Frauen. Ja,
aber es gibt auch Frauen, die sind mit 30 noch total, also die wirken mit 30 noch total körperlich jung und so. Das ist schon, also wenn jemand unter 25 sucht, dann hat das schon was mit der Persönlichkeit zu tun und mit der Entwicklung und nicht mit dem Körper, finde ich. Weil, also mit 25 war ich körperlich auch nicht top.
Also. Ich glaube, das spielt aber schon rein. Also ich glaube, es spielt schon rein, die Körperlichkeit. Also allein ist im Kopf ist von vielen Männern, es ist ja leider so, dass viele Männer denken, dass ein junger Frauenkörper sexuell attraktiv ist. Das spielt, glaube ich, schon mit rein.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde mich mit 30 geiler als mit 25.
Ja, ich mich auch. Ja, körperlich nicht. Nee, körperlich ich mich nicht. Aber ich habe einen Freund, der zum Beispiel auch sagt, er steht nicht auf Frauen, die schon ein Kind gekriegt haben. Mhm. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, kannst du das riechen? Also steckst du bei der die Finger rein und guckst, ob du noch, weiß ich nicht,
das kann man
eine
fühlen,
Geburtsverletzung,
ne?
findest oder was?
Wenn das eine vaginale Geburt war, dann kann man das fühlen. Wusstest du das?
Ja, vielleicht hat er so einen Kurs gemacht, dass er das erfüllen kann, ob eine Frau schon ein Kind gekriegt hat. Dann so, oh nee, sorry, sie ist eine ganz tolle Frau, aber ich habe da gerade meine Finger reingesteckt und einen Test gemacht und das kann ich nicht. Oder, weißt du, was ich meine? Und der, habe ich dann auch gefragt, kannst du das riechen und so? Und er so, das ist dann einfach, das merkt man einfach und so, Also es gibt auf jeden Fall Typen, die das ungeil finden, wenn
aber
Frauen schon ein Kind haben.
Das ist ja dann schon Madonna-Hurenkomplex. Also das ist dann, dass sobald eine Frau Mutter wird, dass sie zu heilig ist, um mit ihr Sex zu haben.
Ich weiß nicht, ob es das ist. Würde ich nicht sagen. Weil dieser Madonna-Hurenkomplex, von dem du sprichst, hat nichts automatisch mit Mutter zu tun. Ich hatte mal einen Partner, der hatte das eindeutig, diesen Madonna-Huren-Komplex. Und dieser Komplex besagt ja auch, dass wenn du mit einer Frau eine zu tiefe Beziehung eingehst, nicht nur mit Kindern, sondern wenn du quasi eine emotionale Bindung zu dieser Person erhältst, dann ist sie zu heilig, als dass du da, weiß ich nicht, meinen Penis irgendwo reinstecken darfst. So.
Ich liebe das. Ich liebe diesen Komplex auch, weil der einfach so, das ist einfach so, ich weiß nicht, irgendjemand wollte die Männer...
Paradox.
Einfach bestrafen mit sich selbst, habe ich das Gefühl. Du kannst jetzt halt nur mit Frauen schlafen, die halt nicht cool sind zu dir.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris.
Tamaris.
Tamaris. Tamaris. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
die,
so
die du
sah,
mir nachgekauft ja. hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem. Aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei. Vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, wenn die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen
und bequem sind.
Du kannst
den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mache ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat der einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Layla, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich jeder braucht die, sogar Layla.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, oder wo im Prinzip die emotionale Bindung halt nicht da ist. Ne? Also, ja, das kann ja auch für die Frauen dann einfach scheiße sein. Also sobald Gefühle da sind, läuft da irgendwie nichts mehr. Das hat der jetzt in meinem Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht. Ich glaube, der ist einfach nur, der hat meiner Meinung nach einfach nur wirklich eine Störung und sollte einfach mal eine Therapie machen und rausfinden, warum er, ich glaube, es ist, der ist so unsicher, dass er Angst hat vor einer Frau mit Erfahrungen. Mhm. Denn ja, einer Frau, die vielleicht Widerworte gibt oder auch mal was sagen will.
Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Gedankengang, den ich hatte, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe. Ich habe nämlich versucht, mich zu erinnern, warum ich ältere Männer geil fand. Weil das ist absolut jetzt gerade gar nicht mehr der Fall.
Das ist ja verrückt. Aber wusstest du das selbst für dich? Du magst ältere Männer.
Ja, voll.
Also hast du danach gesucht auch?
Ja, schon, auf jeden Fall.
Aha.
Also wenn ich mal was mit jemandem hatte, der so gleich alt war oder ein bisschen jünger, ist glaube ich auch nur einmal passiert oder zweimal, dann war das für mich voll das große Ding. Mhm. Und also selbst die Männer, mit denen ich damals zusammen war, die ich als gleich alt empfunden habe, waren immer noch 8, 9 Jahre älter als ich. Und das hat jetzt so ein bisschen, also mein Werdegang ist ja so ein bisschen anders vielleicht als so von dem Durchschnittsmenschen oder der Durchschnittsfrau, weil ich bin halt sehr früh ausgezogen. Also ich bin mit 14, 15 schon ausgezogen und habe auch sehr früh alleine gewohnt und habe viel in meinen Teenagerjahren durchgemacht, was andere Menschen nicht durchmachen in dem Alter. Und dadurch entstehen natürlich auch so verschiedene Sachen, unter anderem Trauma, die dazu führen, dass man sich mit Leuten, die gleich alt sind, nicht so gut identifizieren kann. Mhm. Dass man immer das Gefühl hat, ach, ihr seid noch Babys oder so, ne? Also so ganz blöd von oben herab gesagt. Aber dadurch, dass du halt dich mit existenziellen Sachen beschäftigen musst, während deine gleichaltrigen Schulkameraden und Kameradinnen einfach nur ihre Hausaufgaben machen müssen oder so, das hat schon eine Auswirkung. Also es wäre total bescheuert zu sagen, dass es gar keine Auswirkung hätte. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich sehr früh schon nach älteren Männern gesucht habe, weil Jungs in meinem Alter sich extrem überfordert gefühlt haben mit meiner Situation auch. Das war ja dann auch nicht nur so, dass ich dann irgendwie zwischen 14 und 17 irgendwie diese Struggles hatte. Ich war so komplett auf mich alleine gestellt, so sehr früh und ja, also hatte auch keine Unterstützung von meinen Eltern oder so dann irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, sondern musste mich halt irgendwie selbst durchschlagen. Deswegen, das ist halt, das sind Sachen, die andere Leute nicht so erfahren haben oder viele Menschen. Zum Glück, was ja auch gut ist. Und dann habe ich mir, glaube ich, sehr früh halt Leute gesucht, die schon sich so ein bisschen mit so diesen ganzen Lebensstruggles halt einfach auskennen. Und das ist dann halt exponentiell gestiegen, je älter ich wurde. Also mit 17 habe ich mich dann mit Leuten getroffen, die irgendwie, keine Ahnung, 26 waren. Mit 20 habe ich mich dann schon mit Leuten getroffen, die irgendwie 38 waren und dann irgendwie Anfang 20 waren es dann schon so 40-Jährige. Und das war jetzt nicht so, dass ich explizit nach 40-Jährigen gesucht habe oder so, aber ich habe halt nach
aber
Menschen...
Aber auch oben drüber?
Über 40, meinst du? Naja, der, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der war ja schon über 40.
Ich versuche es nur gerade so rauszufinden, weil ich bin ja in einem... Also ich bin jetzt, wie alt bin ich überhaupt? Ich weiß das ja nie, ne? Das ist wieder Running
34.
Gag.
Oh Gott. Ich weiß
89,
nicht,
23. Okay, 33. Ich werde schon 34?
Du bist 34,
ja. Ich bin ja schon fast, das ist ja gefühlt schon Anfang 40. Also ich bin 34 jetzt bald. Mein Partner ist noch mal älter als ich. Ich versuche gerade ihn zu nehmen, weil der ist ja so, geht ja auf die 40 zu. Das ist ja jemand dann, wenn ich den jetzt vorstelle mit einer 20-jährigen Toya, das sind halt so, also auch mich mit meinem 20-jährigen Ich jetzt, und ich bin ja erst 33, das ist halt wirklich, also ich stotter gerade nur so rum, weil das ist wirklich ein Universum, was da dazwischen liegt.
Ja, ich finde halt auch, also und das ist auch das, worauf ich hinaus will, ich finde, dass bei den Leuten, die das als komplett unproblematisch sehen, dass da auf jeden Fall was schief läuft. Und ich finde das total lustig, weil ich war früher, war ich der Einstellung, also ich hatte das auch ab und zu, dass ich Leute gedatet habe, die weitaus älter waren als ich, die ein absolutes Problem damit hatten, dass wir so einen Altersunterschied hatten. Und ich fand das früher total bescheuert, aber größtenteils natürlich auch, weil die so zerrissen waren und irgendwie haben sie nicht gesagt, nee, das ist für mich ausgeschlossen, sondern die waren dann so, okay, lass uns treffen, ah nee, ich kann das nicht, weißt du, und also das war halt natürlich total bescheuert für mich damals, weil ich mir
aber
so dachte,
aber warst du dann eher ein Abenteuer für die oder war das auch mal was Ernsteres?
Also unterschiedlich, es gab beides auf jeden Fall.
Darf ich mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, ein paar Fuck-Facts quasi rausholen?
Sehr gerne, sehr gerne.
Dass wir mal ein bisschen wissen, wie so der Rest der Menschheit über Altersunterschied nachdenkt. Im Jahr 1900 war der Altersunterschied bei Ehepaaren im Durchschnitt doppelt so hoch wie im Jahr 2000. Also damals war es völlig normal, dass eine 20-jährige Layla mit einem über 40-jährigen Mann liiert wurde. Ich glaube, es war sogar so ziemlich gewollt auch, oder? Das ist so.
Ja, das hat, glaube ich, was mit
Gebärfreudigkeit zu tun.
Genau, mit Gebärfreudigkeit und du musstest ja genug Nachkommen haben, damit deine Existenz gesichert ist.
Dass das Sperma bis ins Jahre mit 75, 80 auch noch weitergetragen werden kann. So, und 75% der Männer über 50 sind übrigens heutzutage mit PartnerInnen verheiratet, die mindestens ein Jahr jünger sind. Das finde ich schon sehr beachtlich, diese Zahl. Also 3/4 der Männer über 50 sind mit einem Menschen zusammen, der ein Jahr jünger ist, mindestens ein Jahr. So. In westlichen Ländern haben 8% der Paare einen Altersunterschied von über 10 Jahren. Im Allgemeinen beträgt der Altersunterschied der meisten Paare zwischen 1 und 5 Jahren. Ich glaube, das ist auch so, ja, ist ja bei uns auch, bei mir auch der Fall. Frauen sind eher bereit, Männer zu daten, die 10 Jahre plus älter sind, als vice versa. Die Zufriedenheit innerhalb einer Ehe mit der Partnerschaft sinkt mit zunehmendem Altersunterschied. Je größer der Altersunterschied, desto unzufriedener ist die
ja, aber
Ehe.
Das ist ja auch total verständlich, weil gefühlt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich das jetzt auf meine Beziehung, die ich bisher so hatte, projiziere, gut, ich hatte nicht so viele mit wirklich Gleichaltrigen, muss ich sagen, aber bei denen ich mich gleich alt gefühlt habe, da ging es auch ganz oft um andere Sachen, als wenn der Altersunterschied so groß ist. Weil gefühlt macht man so eine Zusatzvereinbarung, wenn man jemanden datet, wo der Altersunterschied so groß ist. Nämlich, ich gebe dir hier meine jungen Jahre sozusagen und dafür bekomme ich irgendwas zurück. Und das ist echt wie so ein Deal, der noch nebenbei läuft.
Und
habe nie drüber nachgedacht.
Und ich glaube, dass dieser Deal aber ein Ablaufdatum hat, wenn man irgendwann verheiratet ist. Weil ganz oft ist es ja so, also ich will mich davon überhaupt nicht ausschließen. Ich bin mir sicher, dass ich oft alte oder ältere Männer gedatet habe, weil ich von denen irgendwas lernen wollte. Und irgendwas, was mir jetzt vielleicht gleichaltrige oder nur 8 Jahre ältere Männer nicht geben konnten in dem Moment. Und ich denke, irgendwann hast du dann alles gelernt, was diese Person dir beibringen könnte. Und dann, wenn dann aber das nicht nur auf einer absoluten Liebe der anderen Persönlichkeit gegenüber beruht, sondern das eben mit in diesen Deal fließt, dann bist du ja irgendwann frustriert, weil ne, da kommt ja dann nichts mehr. So, also so stelle ich mir das halt einfach vor. Wobei, wenn du dann mit jemandem zusammen bist, wo das eher noch auf Augenhöhe ist, das sich eben auch im besten Fall dann zusammen weiterentwickelt.
Glaubst du, dass Frauen, die explizit nach älteren Männern suchen, dass diese, wie heißt das, Daddy-Issues, Daddy-Komplex, wie heißt das jetzt, Vater-Komplex, Daddy-Issues so rum?
Ja, also ich habe ja immer
dass
viel...
Dass das eine Rolle spielt?
Ich habe ja immer viel Witze darüber gemacht, auch bei Besser als Sex, so, dass ich nicht nur Daddy-Issues habe, sondern Grandpa-Issues. Und und das ist so, also, dass ich eine schwierige Beziehung zu meinem Vater habe, ist, glaube ich, keine, oder hatte, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat, weil, also es gibt ja diesen Effekt einfach, dass man jemanden datet, der seinem Vater sehr ähnlich ist. Und das ist einfach, also sogar bei Leuten, die keine schwierige Beziehung zu ihren Eltern haben oder so, ist es einfach Fakt, dass du dir eher so jemanden suchst, der ist wie deine Mutter oder dein Vater, je nachdem. Und das kann ich bei mir so ein bisschen rausnehmen, weil ich das, also,
aber
eher abgelehnt
Daddy
habe.
Issues nicht auch, also genau, das ist, wenn man die Bindung, die man zu seinem Vater zum Beispiel hat, in einer Partnerschaft auch sucht.
Ja.
Aber ist Daddy-Issues nicht auch, also ich weiß es nicht, es ist jetzt eine Frage, ist das nicht auch, wenn man in einem Partner eine Bindung sucht, die man nie hatte, also dass man quasi einen Vater, den man nie hatte, sucht?
Ja, und also dass man eben genau so eine Beziehung sucht, wo man eben die Qualitäten dann erwartet, die man eigentlich von einem Vater erwarten könnte. Das würde ich sagen.
Das meine ich.
Ja, auf jeden Fall auch. Aber also ich weiß, wie ich in Beziehung bin und ich habe früher mal gesagt, ich habe Daddy-Issues. Ich glaube inzwischen, dass ich die nicht habe. Also das Einzige, was ich so Daddy-Issue-mäßig in mir sehe, sehr vielen Jahren Therapie, ist, dass ich ab und zu immer noch so Aussetzer habe, wo ich mit Menschen zusammen bin, bei denen ich denke, dass ich sie verändern kann und dass ich sie, weißt du, und bei denen ich
Klassiker.
So um die Liebe kämpfen kann, so noch irgendwie dazu. Und das ist das, was bei mir am nächsten an Daddy-Issues rankommt in meinen Beziehungsmustern. Aber das ist auch was ich eigentlich schon sehr, sehr lange abgelegt habe. Und selbst wenn das kommt, bin ich sehr, sehr schnell davon abgeturnt, wenn ich merke, dass das stattfindet. Weil das absolut gegen meine Werte geht und gegen meine Beziehungswerte. Deswegen,
ich kann mir halt vorstellen, dass das aber oft eine große Rolle spielt in Beziehungen, wo der Altersunterschied so groß ist. Also explizit bei den Beziehungen, wo der Mann einfach so viel älter ist. Ich glaube, dass diese Kombination aus, man hat Daddy-Issues und der Kerl liebt es einfach, den ganzen Tag mansplainen. Geiles, auch geiles Deutsch, ne? So ein richtig schönes Englisch. Man zu splainen.
Wow.
Also den ganzen Tag irgendwie was erklären zu können oder halt so ein Überlegenheitsgefühl zu haben. So, ich behüte dich, ich sorge für dich, ich erkläre dir das, ich sage dir, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, das ist eine Kombination, die echt, das passt halt einfach gut zusammen, ne?
Ja, aber ich glaube trotzdem auch, dass es sehr oft was damit zu tun hat, dass man einen emotional abwesenden Vater hatte. Und dann sich Beziehungen sucht zu Menschen, die auch emotional abwesend sind, um dann den Menschen davon zu überzeugen, dass man liebenswert ist und dass man sich das erkämpft sozusagen. Also ich glaube, das ist so die Grundessenz, weil es ja so eine Art Bindungstrauma ist. Und das ist übrigens also mit Mommy-Issues, die heißen, glaube ich, das ist dann der Elektra-Komplex.
Elektra, ist ja verrückt. Mommy-Issues,
das sehe ich leider auch immer wieder bei Männern, bei Männern, die ich date, dass es genau am Start ist. Und das merkt man eigentlich ganz gut, indem da irgendwie zum Beispiel Bestätigung gefordert wird, durchgehend, aber gleichzeitig kommuniziert wird, dass die Person eigentlich nicht liebenswürdig ist. So, also das wird jetzt so ein bisschen kompliziert und deep und keine Ahnung was, aber ja, also grundlegend ist es einfach, du suchst dir einen emotionalen
abwesenden Partner und beweist diesen Menschen dann, dass du eigentlich total liebenswürdig bist und dass du es wert bist.
Es ist eigentlich schrecklich und traurig, dass der Mensch so gestrickt ist, dass er oder sie, egal wie schlimm eine Erfahrung war in der Vergangenheit, dass man das irgendwie unterbewusst wieder sucht.
Ja, absolut.
Auch wenn es das ist, was an am meisten gebrochen hat, dass man das unterbewusst wieder erleben will, weil man es gewohnt ist, weil man es sich anders kennt und weil man sich dann in diesem Gefühl, weil es auch einem so paradox das ist, eine Art Sicherheit findet, weil man dieses Gefühl kennt. Das ist traurig.
Total. Und ich kann dir sagen, also ich hatte auf jeden Fall auch eine Beziehung, wo das vollkommen der Fall war. Und ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich mich dagegen gewehrt, dass ich überhaupt irgendwie was in mein Beziehungsleben mitnehme, was in die Richtung gehen könnte. Und auf einmal war ich da drin und dachte mir so, oh mein Gott, das fühlt sich voll gut an. Und es war wirklich so, ich war mir noch nie so sicher in einer Beziehung, die ich je hatte. Und das ist auf jeden Fall, das weiß ich jetzt bei mir, dass es ein absolutes Red Flag ist, wenn ich denke... Ja, das ist so scheiße, weil überleg mal, was das mit einem macht, ne? Man muss sich ja die ganze Zeit, also man wird ja nur noch unsicher, was Beziehungsthemen angeht und man hinterfragt sich dann doppelt und dreifach und denkt sich so, hinterfrage ich mich jetzt, weil es sich gut anfühlt oder fühlt es sich gut an, weil es gesund ist oder denke ich, ist es gesund, weil es eigentlich toxisch ist? Also man kommt einfach selbst in so eine ganz schlimme Situation rein und das ist für mich auch wirklich immer noch eins meiner Lebensziele, das alles hinzukriegen, weil auch nach super vielen Jahren Therapie, die ich gemacht habe in meinem Leben, finde ich, sind Beziehungsmuster immer noch die Königsdisziplin, weil das so schnell geht, dass du in irgendwelche Dynamiken reinrutschst und das nicht merkst, weil es sich halt nach was Gewohntem anfühlt und ja, das, also ich finde das immer noch krass. Aber ich, also definitiv kann ich sagen, dass ich nicht, der Grund, warum diese Beziehung damals nicht funktioniert hat mit diesem Menschen, der mir geschrieben hat, war auf jeden Fall, dass ich absolut immun dagegen war, dass dieser Mensch mir Dinge erklärt und das Leben erklärt.
Das weiß ich bei dir.
Und noch dazu muss ich auch sagen, dass das jemand war, der sich mir gegenüber unsicher gefühlt hat und das damit kompensiert hat, mich zu kritisieren. Und zwar nicht so für mein Verhalten oder so, sondern das waren so Kommentare wie, oh, du schwitzt aber ganz schön gerade oder sowas. Also so wirklich.
Nein.
Der hat das so krass, deswegen bin ich auch gar nicht gut, auf diesen Menschen zu sprechen. Vor allem aus der Perspektive von der jetzt Anfang 30-jährigen Layla, die sich denkt, wow, geil, dass ich mich mit Anfang 20 nicht von diesem Menschen so fertig machen lassen habe, weil das war auf jeden Fall gar nicht gut, was der abgezogen hat.
Das ist ja krass.
Ja, also das sind nämlich die Punkte, wie ich ihn in Erinnerung habe.
Hast du dem zurückgeschrieben?
Ich habe ihm nicht zurückgeschrieben und er hat seine Nachrichten dann auch irgendwann zurückgerufen. Ich wollte nämlich nochmal nachschauen und er hat dann vielleicht selbst auch gemerkt, dass es ein bisschen creepy war, was er da gemacht hat. Aber also ich sehe den Menschen noch ab und zu und sage dann so von Weitem Hallo, aber das ist jemand, den ich absolut nicht respektiere. Das klingt so hart.
Ich habe die ganze Zeit in der, ich meine, wir labern, das ist ja, also wir labern ja nicht, wir unterhalten uns hier, wir tauschen uns hier aus, wir debattieren. Habe ich nachgedacht, wie hoch der Altersunterschied bei mir, also was der höchste Altersunterschied war mit jemandem, minimal. Ich glaube, ich hatte nie jemanden, der super viel älter war als ich. Ich glaube, 5 Jahre oder so oder 7 Jahre, glaube ich, ist das höchste gewesen.
Aber kannst du dich damit identifizieren, dass du manchmal dir an emotional abwesenden Männern die Zähne ausgebissen hast?
Nee, weil ich eigentlich immer sehr, das ist total lustig, das ist echt manchmal wie eine Therapiestunde hier. Also man erfährt manchmal wirklich crazy Sachen über sich selbst, wenn man da so Sachen hinterfragt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was du mich gerade gefragt hast. Ich habe mich immer zu Männern hingezogen gefühlt, die emotional sehr offen waren. Mhm. Also so eine unterkühlte Emotion oder versteckte Emotion, das war für mich immer absolut unattraktiv. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich meine, ich hatte einfach einen komplett abwesenden Vater auch. Der war einfach non-existent. Und ich habe dadurch, glaube ich, war ich so, weil ich selber eher emotional unterkühlt war, würde ich, glaube ich, im Nachhinein sagen, dass das für mich eine große Anziehung hatte, wenn jemand sehr offen mit seinen Emotionen umgegangen ist. Das hat mich regelrecht überwältigt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ein Mann, ich würde sagen, so erste große Liebe, der hat mir so, ich würde im Nachhinein sagen, der hat mir so die Welt der Emotionen aufgemacht. Und der hat mir quasi gezeigt, wie schön das ist, wenn eine Beziehung davon zehrt, wirklich offen mit seinen Emotionen umzugehen.
krieg voll Gänsehaut gerade.
Ja, das war auch ein wichtiger Mensch, so ist es auch irgendwie immer noch. Der hat mir so eine ganz andere Perspektive gezeigt von der Beziehung, weil für mich war Beziehung vorher, ich meine, da war ich auch noch sehr jung, ne? Also mit dem bin ich zusammengekommen, da war ich, glaube ich, so 22, 23. Und vorher waren die Beziehungen zu Männern immer sehr, ich muss ihm gefallen, ich muss cool sein, ich muss einen coolen Humor haben. Also es ging alles um so dem anderen zu imponieren. Und der hat mir das erste Mal so gezeigt, dass da noch eine Ebene drüber oder drunter eben ist. Ja.
Krass.
Viele Grüße gehen raus.
Ja, voll schön, voll schön. Ich kann das voll nachvollziehen mit diesem, dass wenn Männer emotional offen sind, dass es wahnsinnig anziehend ist. Deswegen glaube ich auch, dass ich absolut weit entfernt bin von Daddy Issues. Aber ich glaube, dass ich oft Männer date, die Mommy Issues haben.
So, das könnt ihr jetzt nicht hören, aber hier ist gerade ein Kobold nach Hause gekommen und der Kobold hat keine Begleitung, weswegen ich jetzt mal checken muss, was hier in meinem Haushalt so abgeht. Ich verabschiede mich jetzt schon mal aus der Folge, was ich sehr schade finde, weil irgendwie das war jetzt ja ein richtiges Feuerwerk der Gefühle am Schluss. Leila sitzt immer noch mit Gänsehaut vor mir. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe ihr auch. Ich habe voll Bock, weiter über Beziehungen zu sprechen in der nächsten Folge. Ich sage aber schon mal Tschüss. Und Leila hat bestimmt noch ein paar schöne Abschiedsworte für euch.
Bis nächste Woche, Toja.
Worüber wir bisher auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, wenn die Frau älter ist als der Mann. Und ich glaube, dass da teilweise auch ähnliche Dynamiken entstehen können, bis auf die Tatsache natürlich, dass es sozial viel anerkannter ist, wenn der Mann älter ist. Vielleicht können wir das ja nochmal in die nächste Folge mitnehmen. Was ich auch interessant fände, wäre nochmal mit einem Paartherapeuten oder so zu sprechen. Also falls jemand von unseren Hörern und Hörerinnen in dem Bereich arbeitet, ihr dürft euch sehr gerne melden. Ich finde diese ganzen Beziehungsdynamiken super spannend und das ist auf jeden Fall im Moment eins meiner Hauptthemen, was so was so mein Therapieleben angeht. Und ich glaube, da gibt es viele Sachen, über die man sich lange Zeit auch keine Gedanken macht, bis man dann wirklich in der Situation ist, wo das dann irgendwie aufkommt. Und ich bin gespannt, eure Geschichte zu hören, wenn ihr in einer Beziehung seid mit jemandem, der sehr viel älter oder jünger ist, was euch vielleicht am Anfang an dieser Beziehung gereizt hat und wie die Dynamiken dann mit den Jahren geworden sind. Ich glaube nämlich, dass viele Dynamiken, die am Anfang einen in diese Beziehung leiten, später sich komplett verändern können. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mit Toja. Geil, einfach hier so ein Monolog. Okay, tschu tschu.